Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, gut.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd, das heißt, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind jetzt bei Folge 250 angekommen.
Yeah.
Ja.
Ich habe keinen Jingle vorbereitet. Jetzt müsste so ein kleiner Einspieler kommen.
So, badabum. Hängt so. Ja, und wir sind unglaublich schlecht vorbereitet für eine Jubiläumsfolge.
Ja, voll.
Also wir haben die 200. war ja, aber die 200. war halt die 200. Jetzt ist ein kleines Jubiläum. 250, runde Zahl, okay. Nicht jetzt wahnsinnig außergewöhnlich, aber trotzdem auch ein guter Zeitpunkt, um vielleicht nur kurz einmal so ein bisschen zusammenzufassen, wie weit wir mit diesem Werkel hier schon gekommen sind. Weil wir machen es ja seit fast 5 Jahren.
Ja.
Und immer jede Woche eine Folge und da kommt schon was zusammen an Folgen, also 250, und es kommt das zusammen an Zuhörern und Zuhörerinnen. Und deswegen machen wir einen kleinen Zahlen-Rundown für alle, die es interessiert. Wenn es nicht interessiert, kann ja hier drüber springen, aber vielleicht nur so, weil es interessiert vielleicht ein paar Leute.
Und das haben wir auch jetzt eigentlich bei allen Jubiläen gemacht, deshalb ist das auch schon eine ganz gute Tradition.
Genau, kleines Update. magst du vielleicht unsere Haupt-Download-Zahlen, also wenn jemand über Apps und so weiter hört und uns runterlädt und nicht Spotify machen wir dann noch irgendwie, machen wir dann noch einzeln, separat danach.
Alles klar, also wenn man so die Webseite nimmt, stehen wir jetzt so bei 6,5 Millionen Downloads. Keine Ahnung, also was ich unfassbar finde, was ich niemals gedacht hätte, dass wir mal erreichen würden mit diesem Podcast.
Ja, es ist so eine Zahl, mit der man sich nicht so richtig vorstellen kann. Eigentlich.
Genau, also
6,5 Millionen Mal. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwo 6,5 Millionen Dateien mit meiner Stimme sind oder waren, sind ja mittlerweile wahrscheinlich schon ein Großteil wieder gelöscht worden, aber zumindest einmal irgendwo existiert. Es ist schon nicht wenig.
Das ist ein bisschen beängstigend. Und wenn man dann noch die Spotify dazu rechnet, die ja nicht über diesen Download-Server gehen, sondern die ja extra kommen, dann werden es noch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Also dann sage ich es nämlich gleich. Bei Spotify ist es nämlich so, die teilen das ja auf in Starts und Streams. Und Starts ist einfach, dass jemand anfängt, was zu hören, aber nach ein paar Sekunden wieder abschaltet und sagt, das interessiert mich nicht. Und die Streams sind dann, wenn man eine bestimmte Zeit lang tatsächlich reingehört hat. Und da stehen wir bei 3,9 Millionen Starts und 3 Millionen Streams. Also ungefähr 3/4 der Leute, die anfangen, diese Folgen zu hören, hören dann auch weiter. Was ein guter Schnitt ist eigentlich. Und also mit diesen Streams, wenn wir die jetzt als Downloads werten würden, dann stünden wir eigentlich quasi schon fast bei 10 Millionen Downloads.
Puh. Und angenommene Person, Richard, würde jetzt anfangen, den Zeitsprung zu hören, ja? Wir kriegen ja ab und zu mal Leute, die uns schreiben und sagen so, ja, sie haben uns jetzt gerade erst entdeckt und freuen sich, dass sie so viel nachhören können. Mhm. Wenn die uns eine Person heute entdeckt, was glaubst du, wie viele Tage lang kann sie Zeitsprung durchhören?
Ich weiß es nicht. 5.
Es sind 7,2 Tage.
Ah, also ohne Pause.
Einfach ohne Pause.
Nicht schlafen, sondern einfach die ganze Zeit durchhören.
Genau.
Also eine Woche lang einfach Zeitsprung hören.
Einfach eine Woche.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Also wer sich das antun will, ja. Ich meine, nach einer Woche Zeitsprung ohne Schlaf, das geht natürlich nicht gut. Ja. Also ist nicht anzuraten. Ein bisschen Schlafen dazwischen ist gut und wir kriegen ja auch oft genug Feedback von Leuten, die sagen, dass sie uns sehr gerne zum Einschlafen hören, was für uns ja kein Affront ist, sondern es freut uns. Und einfach auch zum Einschlafen hören und dann weiterhören am nächsten Tag.
Genau. Dann die durchschnittliche Laufzeit einer Folge, die liegt mittlerweile bei 39 Minuten und 53 Sekunden.
Ui, ist auch ein bisschen nach oben gegangen, gell?
Würde ich sagen, deutlich nach oben gegangen, ja.
Hm. Also auch seit der 200. glaube ich auch, oder?
Ja.
Waren es auch noch weniger.
Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile auch selten unter 40 Minuten.
Hm. Ja, 40 Minuten ist so ein bisschen das Sweet Spot. Das ist gut. Es ist ungefähr eine halbe Stunde Geschichte, ungefähr 10 Minuten Diskussion und dann noch so ein bisschen Feedback, Hinweisblock und so weiter.
Naja. Wir sind jetzt bei der 250. Folge, aber wir haben schon 259 Folgen veröffentlicht. Das heißt, der Rest sind die Spezialfolgen.
Und der Jingle.
Achso, stimmt, die Nullnummer, ja.
Also ich glaube, wir haben insgesamt haben wir acht Spezialfolgen.
Stimmt, ja. Mhm. Und die durchschnittliche Dateigröße liegt bei 33,9 MB.
Ja, gut komprimiert.
Und wer sich alles auf einmal ziehen will, kommt auf 25,8 GB.
Ja, das ist eh okay.
Das ist eben,
kann man das gesamte Zeitsprung.
Nicht einmal ein teurer USB-Stick.
Sehr schön.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, naja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber es ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Ja, warte, eine Zahl noch,
ja.
Weil ich von Spotify auch noch gesprochen habe und ich ja immer die Leute darauf hinweise, sie sollen uns folgen dort, weil wir dann sehen, wie viele Leute uns regelmäßig hören. Auf Spotify haben wir derzeit 56.558 Follower, was eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Also wenn ich mir vorstelle, dass so viele Leute Interesse dran haben, mein Herumgestammere jede Woche zu hören, ja, dann freue ich mich.
Ja, freue mich sehr. Es ist echt unglaublich und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, nämlich einmal Danke zu sagen, nämlich erstmal danke an dich, Richard, weil ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gäbe, mit dem ich diesen Podcast 250 Folgen, 250 Wochen am Stück hätte machen können. Diesen Wahnsinn bringt einfach niemand mit.
Es beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, wir ergänzen uns hier ganz gut. Ja, du kannst es gut machen, weil du bist einfach so die Gelassenheit in Person und ich kann es gut machen, weil ich einfach getrieben bin. Ja? Getrieben von dem Willen, diesen Podcast weiterhin erfolgreich sein zu lassen. Ich bin ja grundsätzlich nicht so der Getriebene.
Ja. Ja?
Also so Aber hier, da hast du was, da hast du was erweckt in mir.
Sehr gut.
Ich kann gar nicht anders. Ja, jetzt bin ich hier. Und ich will jetzt nicht Faust zitieren, aber weißt du, was ich meine.
Und ein weiterer Dank gilt natürlich allen, die hier zuhören, allen, die hier uns in irgendeiner Form unterstützt haben, uns schon mal was geschrieben haben, einen Themenvorschlag gemacht haben, uns gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Ohne euch gäbe es dieses Podcast-Projekt auch nicht so lange.
Richtig. Ansonsten würden wir einfach nur ins Nichts sprechen und dann hätten wir es nicht 250 Folgen lang gemacht. Also jedes Feedback-Mail, auch wenn es Kritik ist, ist sehr willkommen. Weil dann sehen wir, dass es Leute interessiert, was wir machen. Und ich habe das in den letzten paar Folgen immer wieder mal, aber erst am Schluss angemerkt, wir kriegen viel Feedback und wir kriegen viele Hinweise und mittlerweile ist es schwierig, hier zeitgerecht zu antworten. Das heißt, wer uns solche Mails schickt, wir lesen sie natürlich und freuen uns und verwenden diese Hinweise auch, wie ihr ja mitkriegt, regelmäßig, aber haben nicht immer Zeit zu antworten. Und wollte nur darauf hinweisen, nur dass die Leute denken, sie schreiben hier und tun sich was an und wir ignorieren es, was wir natürlich nicht machen.
Richtig, das ist wirklich auch eine der zentralen Stützen auch dieses Podcasts, dass wir wissen, dass es hier Leute gibt, die uns gerne hören und die uns auch Feedback geben. Ja, Richard, dann würde ich sagen, steigen wir in die dieswöchige Folge ein und sprechen erstmal über die letzte Woche.
Ja.
Und ich weiß noch, was du erzählt hast.
Über was habe ich denn gesprochen?
Du hast über eine Pilgerreise nach Mekka gesprochen und bei dieser Pilgerreise ging es um sehr viel Gold.
Ja, gut zusammengefasst. Ich muss hier was anmerken. Feedback, das wir bekommen haben. Kritik, die wir bekommen haben. Also spezifisch ich. Über gewisse Dinge, die ich gesagt habe während der Folge, vor allem oder in erster Linie Zahlen. Ja, du kannst dich erinnern, dass ich erwähnt habe, dass Mansa Musa über ein Heer von ungefähr 100.000 Mann und 10.000 Reitern verfügt hat. Und ich das dann auch verglichen habe mit den Streitkräften der Engländer und der Franzosen während der Schlacht von Crécy, um zu schauen, wie da die Zahlen sind. Und das war weit weniger als das, was Mansa Musa zur Verfügung gehabt hat. Und ich habe zwei unterschiedliche Mails gekriegt, also zwei Mails von unterschiedlichen Personen, die mich darauf hingewiesen haben, dass ich diese Zahl der 100.000 relativ kritiklos übernommen habe. Also dass ich zwar gesagt habe bei Crécy, ja, hier muss man Vorsicht walten lassen, was die Quellen angeht, etc. Und bei den 100.000, das nicht gemacht habe. Vor allem weisen sie auch darauf hin, dass es ja keine eigentliche Geschichtsschreibung in Mali gegeben hat und dass das im Grund Dinge sind, die von arabischen Geschichtsschreibern aufgeschrieben worden sind. Und ich hätte natürlich das auch sagen können, dass man hier Vorsicht walten lassen muss, weil wie immer Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, auch die Zahl der 60.000, die ihn begleitet haben. Andererseits ist natürlich auch so, dass der große Unterschied nicht existiert zwischen den Quellen, die es zum Beispiel für die Zahlen bei der Schlacht von Crécy gibt und den Quellen, die es für Mansa Musa gibt. Das ist ja, und das darf man nicht vergessen, nur weil es keine Geschichtsschreibung gegeben hat in Mali, bedeutet das nicht, dass nicht Geschichten tradiert worden sind. Ja, also die haben eine mündliche Geschichtstradition gehabt. Ja, also hier sind die Sachen zwar nicht aufgeschrieben worden, aber sie sind weitergegeben worden. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, dass das geschriebene Wort hier mehr wert sei als das Erzählte, weil sich da viel verändern kann. Aber wenn wir uns die Quellen anschauen, die wir für alle möglichen Dinge zur Verfügung haben, eben auch für so Dinge wie die Schlacht von Crécy, dann sehen wir, dass das geschriebene Wort jetzt nicht per se viel mehr wert ist als das Gesprochene, weil es auch hier große Unterschiede geben kann, weil man hier auch drüber nachdenken muss, warum hat eine Person was wie geschrieben. Ja? Und so ähnlich ist es auch in diesem Fall. Und gerade wenn man jetzt dann sagt, gut, es waren nur einige arabische Geschichtsschreiber, die jetzt aufgeschrieben haben, was hier in diesem westafrikanischen Land passiert ist, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es hier sich um tatsächliche Geschichtsschreiber, also arabische Geschichtsschreiber gehalten hat, also gehandelt hat. Es ist nicht so, dass da irgendjemand sich hingestellt hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt irgendwas auf über die Könige Malis. Ja. Natürlich ist es schwierig, das zu verifizieren, wenn du dann nicht viele andere Quellen hast, wo du das cross-referencen kannst, etc. Aber Natürlich können es weniger gewesen sein als 100.000, können auch mehr gewesen sein. Es gibt Unglauben in den Mails, die ich gekriegt habe, dass das tatsächlich so viele gewesen sein könnten, weil das zum Beispiel fast der Drittel der Streitmacht des Römischen Reichs zu seiner Blüte war, etc. Aber wir müssen uns auf die Dinge verlassen, die wir zur Verfügung haben. Und in diesem Fall ist das, was wir zur Verfügung haben. Und dieses K-Wert, dass man Zahlen mit Vorsicht zu genießen hat, das geht natürlich auch hier. Ja. Gut, also nach diesem Feedback zum Feedback können wir eigentlich übergehen zur Geschichte dieser Folge. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du für diese spezielle Folge mitgebracht?
Keine spezielle Folge, also keine spezielle Geschichte, muss ich sagen, Richard.
Okay.
Es ist eine klassische Zeitsprunggeschichte, würde ich sagen. Ich springe auch mal direkt ins Thema, ohne vorher viel zu verraten.
Okay.
Ende Mai 1873 im Dorf Schwenda im Harz wird ein Arzt zu einem Viehhändler gerufen. Die Tochter des Viehhändlers ist die 13-jährige Hermine Krüger. Und die leidet an Diphtherie, also eine Infektionskrankheit, die damals sehr verbreitet war. Wurde auch genannt Würgeengel der Kinder. Mhm. Und der Zustand von Hermine Krüger war sehr schlecht. Also sie war sehr schwach, das Atmen fiel ihr schwer und die haben eigentlich befürchtet, dass sie nicht mehr lange leben wird. Mhm. Sie rufen also diesen Arzt. Jetzt kommt dann der Arzt Oskar Hasse, der aus der ungefähr 40 Kilometer entfernten Stadt Nordhausen ankommt. Und also der Arzt kommt also und alle Mittel, die bislang verschrieben wurden, die haben nichts geholfen. Und deshalb beschließt Hasse jetzt eine ungewöhnliche Maßnahme, nämlich er will eine Bluttransfusion durchführen. Blutkonserven, da werden wir am Ende noch kurz drauf kommen, die gibt's noch nicht. Und was glaubst du, hat er jetzt für eine Möglichkeit, Hermine Krüger Blut zu spenden?
Naja, er nimmt sich selber Blut ab.
Ja, keine schlechte Idee, ist aber nicht das, was passiert. Dieser Arzt der Bluttransfusion führt er nämlich jetzt nicht durch, was man vielleicht erwarten würde, dass er also vielleicht ein Familienmitglied bittet, Blut zu spenden oder er selber. Nee, er lässt ein Lamm holen. Und zwar ein Lamm, das soll stark sein, nicht älter als 6 Monate. Und Hasse bindet also dieses Lamm ans Bett, an ein Brett, legt die Halsschlagader frei und über eine Konstruktion mit Schläuchen und Gefäßen führt er dann das Lammblut in die Vena mediana der Patientin ein. Aha. Diese Vena mediana, die war schon seit dem oder wird schon seit dem Mittelalter so bezeichnet, das ist die Ellenbeugenvene.
Okay.
Und das war nämlich auch eine wichtige Stelle für den Aderlass. Und laut Bericht, der uns von Oskar Hasse überliefert ist, war die Transfusion für das Mädchen zwar äußerst schmerzhaft, aber wie er schreibt, schon nach kurzer Zeit kam sie wieder zu Kräften und nach einigen Wochen und Monaten war sie dann vollständig genesen. Oder fragst dich jetzt vielleicht, wieso erzählt er mir diese Geschichte? Also wieso macht er nicht einfach gleich eine kurze Geschichte der Bluttransfusion?
Naja, weil es ein bisschen komisch ist, weil das kann ja nicht funktionieren, oder?
Ja, genau diese Frage ist Teil dieses Zeitsprungs. Wir machen jetzt zwar eine kurze Geschichte der Bluttransfusion, aber unter einer besonderen Berücksichtigung der sogenannten Lammbluttransfusion. Okay. Die nämlich zu dem Zeitpunkt Ende des 19. Jahrhunderts einen Hype in Europa und in Nordamerika erlebt hat.
Huh.
Und zwar ausgelöst durch Oskar Hasse und den Bericht, den ich gerade vorgelesen habe.
Okay.
Diese Geschichte ist eine besondere Episode in der Medizingeschichte, weil Bluttransfusionen, die gab es schon vorher und die gab es auch nachher. Die erste Bluttransfusion, von der wir wissen, die hat Jean-Baptiste Denis durchgeführt. Denis war einer der Ärzte von Ludwig dem 14. Und Denis hat die am 15. Juni 1667 durchgeführt, gemeinsam mit seinem Chirurgen Paul Emery. Und die haben bei der ersten Bluttransfusion, die von der wir wissen, also die überliefert ist, hat er Blut von einem Lamm zu einem 15-jährigen Jungen übertragen.
Okay.
Und soweit wir wissen, hat der Junge überlebt. Und das ist die erste Bluttransfusion, von der wir wissen, und die wurde eben auch schon mit einem Lamm durchgeführt.
Mhm.
Also mit dem Blut von einem Lamm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war nicht klar, dass es eine lange Tradition gibt in der Medizin, Tierblut auf den Menschen zu übertragen.
Nein, war mir nicht klar.
Und deshalb gibt es jetzt auch diese Folge zur Geschichte der Bluttransfusion, weil ich dazu mehr wissen wollte. Weil zwischen dem Denis, also dieser ersten Bluttransfusion, von der wir wissen, und Hasse liegen jetzt also 200 Jahre. Und ich bin deshalb jetzt auch mit dem Hasse eingestiegen, weil die Sache mit dem Lammblut hat sich nämlich in der Zwischenzeit eigentlich erledigt gehabt. Also bei Denis ist es so, dass danach, also angeblich eben führt diese Bluttransfusion, es wird quasi erfolgreich durchgeführt, der Junge überlebt. Aber danach führt er nochmal Transfusionen durch und die führen zu Todesfällen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass er angeklagt wird. Er wird zwar freigesprochen, aber letztendlich ist es so, dass die Bluttransfusionen mit Lammblut mehr oder weniger verboten werden. Auch die Kirche ist dann dagegen und so. Also das im Grunde genommen wird das dann auch nicht mehr gemacht.
Okay.
Aber der Bericht von Hasse, den wir jetzt haben, der 200 Jahre später passiert, also im Jahr 1873, der führt jetzt zu einem Hype. Mediziner in Europa, Nordamerika greifen es auf und führen Lammbluttransfusionen durch. Also wir wissen von hunderten Lammbluttransfusionen, die da gemacht wurden. Mhm. Die knüpfen also an diese alte Tradition an. Und wir schauen uns jetzt in dieser Folge diesen Hype an und wie er nur 2 Jahre später wieder fast vollständig verschwindet. Aber zunächst mal ganz allgemein. Blut ist ja, wie es bei Goethe heißt, und du hast heute auch schon Goethe zitiert, oder?
Ja,
also in Goethes Faust heißt schon, dass Blut ein besonderer Saft ist. Und nicht ganz von ungefähr, denn Blut ist zum einen mal in der Vier-Säfte-Lehre, die wir jetzt auch schon öfter hatten, die bis ins 18. Jahrhundert so zentral war für die Medizin. Blut ist einer der 4 Säfte. Mhm. Und deshalb natürlich schon mal ganz zentral. Und Blut ist auch insgesamt sehr symbolträchtig aufgeladen. Nämlich seit der Antike geht mit Blut schon die Vorstellung einher, dass Blut steht für Vitalität, für Leben, für Kraft, für Verjüngung. Und diese Vorstellung, die man eben hatte vom Blut als Symbol für Leben und für Kraft, das spielt eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Die intravenöse Gabe von Blut, so wie wir sie jetzt auch kennengelernt haben bei der Bluttransfusion und bei Hasse, das ist was man ja erst dann sinnvoll machen konnte oder was als Idee erst dann entstand, als man den Blutkreislauf entdeckt hat. Weil dazu gehört ja die Idee, dass das Blut auch im Körper zirkuliert. Wenn vorher was mit Blut gemacht wurde, dann hat man sich damit eingerieben oder hat es getrunken oder hat es irgendwie irgendwas anderes gemacht. Den Blutkreislauf, der wichtig war eben für die Idee der Bluttransfusion, den hat William Harvey entdeckt und hat ihn beschrieben 1628. Hat er die Beschreibung des Blutkreislaufs veröffentlicht und anschließend beginnen dann auch die ersten Experimente mit Bluttransfusionen. Zunächst mal zwischen Tieren und dann eben, wie schon erwähnt, 1667 die erste Transfusion, die Denis gemacht hat von Tier auf den Menschen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das setzt sich aber letztendlich gar nicht durch. Also es kommt dann zu vielen Todesfällen und wir sind dann ja auch in einer Phase, wo sich die moderne Medizin ja gerade erst so langsam etabliert. Und die Bluttransfusion, die verschwindet dann erstmal aus dem medizinischen Repertoire im 18. Jahrhundert und kommt dann erst später wieder, nämlich dann so ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die erste erfolgreiche Bluttransfusion, von der wir wissen, wo also zwei Menschen miteinander Blut, wo von einem Menschen auf den anderen Menschen Blut übertragen wurde, die gelingt dann James Blundell im Jahr 1825. Bei ihm ist es so, dass nach einer Geburt eine Frau viel Blut verloren hat und ihm gelingt dann Blut, ich glaube, von der Schwester zu dieser Frau zu übertragen und die erholt sich dann und überlebt diesen Eingriff. Mhm. Und es werden dann in der Folge vereinzelt Bluttransfusionen durchgeführt, allerdings nur in Fällen, wo sonst keinerlei Hoffnung mehr bestand. Also es war so das letzte Mittel im Grunde, weil es einfach viel zu riskant war, weil man ja auch eben dadurch, dass man die Blutgruppen und so nicht kannte, war es einfach auch wahnsinnig schwierig. Noch dazu war es so, dass man zu der Zeit das Blut ja mehr oder weniger direkt übertragen musste, weil das Blut ja sofort gerinnt, wenn es mit Sauerstoff in Kontakt kommt und Blutkonserven waren noch nicht erfunden. Das heißt, man hat quasi wirklich die Personen so direkt aneinander gehängt. Das hat man ja auch bei der Lammbluttransfusion gemacht. Das heißt, man hat das Lamm auch eben, wie das Hasse auch am Anfang, wie ich das beschrieben habe, er fixiert das Lamm an einem Brett und führt es dann eben an das Bett zur Patientin. Also man kann also sagen, zu dem Zeitpunkt Bluttransfusionen waren recht wenig beachtetes Mittel in der Medizin und Tierblutübertragungen waren überhaupt gar kein Thema mehr. Das war eigentlich vom Tisch. Man hat auch eigentlich gewusst, oder man hat zwar noch nicht so viel Wissen über das Blut gehabt, aber man hat schon gewusst, im Grunde genommen helfen tut es wahrscheinlich nicht. Also wie man dann später so gesagt hat, so die Leute haben höchstwahrscheinlich nicht überlebt wegen dem Blut, sondern trotzdem. Mhm. Das war der Stand, bis Oskar Hasse kam und er von seiner erfolgreichen Behandlung durch die Übertragung von Lammblut berichtet. Er publiziert es dann in medizinischen Zeitschriften, er geht auf Konferenzen und inspiriert viele weitere Mediziner zu diesen Lammbluttransfusionen. Und das Interessante ist, dass die Medizin ja gerade dabei ist, in die Moderne einzubiegen. Also Blut wird gerade intensiv erforscht dann kommt es zu diesem Backlash. Weil dass sie ausgerechnet Lammblut nehmen, lässt sich ja auch weniger medizinisch begründen als mit dieser mythischen Vorstellung von Blut als Symbol für das Leben. Und das ist nämlich auch insofern ja ein Stück weit mit in dieser Geschichte, weil Hasse sagt ja auch, es muss ein junges und kräftiges Lamm sein. Die Vorstellung, dass er damit diese Vitalität an die Patientin überträgt. Und wir wissen jetzt also von hunderten Lammbluttransfusionen, die ab 1873 durchgeführt wurden, vorher nur sehr vereinzelt. Und der Höhepunkt dieser Lammbluttransfusion, der war jetzt ein Jahr später, 1874. Und dann verschwindet die Lammbluttransfusion wieder mehr oder weniger sang- und klanglos und kommt dann auch nicht wieder zurück.
Aha.
Es sind vor allen Dingen drei Personen, die verantwortlich sind für diesen Hype, der jetzt entsteht, um die Lammbluttransfusion. Den einen, den haben wir schon kennengelernt, das ist der Arzt Oskar Hasse. Der wird inspiriert durch einen anderen Arzt, nämlich den Franz Gesellius. Das ist ein deutscher Arzt, der in St. Petersburg lebt und der das Buch geschrieben hat, Die Transfusion des Blutes, eine historische, kritische und physiologische Studie. Und dieses Buch ist jetzt entscheidend, weil Hasse hat nämlich genau dieses Buch gelesen und hat sich davon inspirieren lassen. Und nach der Transfusion kontaktiert der Hasse auch den Gesellius und berichtet ihm von seinem Experiment. Und der legt gleich noch ein Buch hinterher zum Thema Lammbluttransfusion und der prophezeit jetzt eine neue Ära in der Medizin. Und der bringt auch ein Buch von dem Hasse heraus in dem Verlag in St. Petersburg, nämlich Die Lammbluttransfusion bei Menschen. Und dieses Buch und diese Berichte, die werden jetzt von vielen Medien aufgegriffen. Und nicht nur Ärzte aus ganz Europa kontaktieren jetzt den Hasse und fragen nach, wie er das gemacht hat, mit welchen Gerätschaften er diese Transfusionen durchgeführt hat, sondern auch viele Patientinnen und Patienten machen sich jetzt auf den Weg nach Nordhausen in der Hoffnung, von ihm behandelt zu werden. Der Hasse und der Gesellius, die kannten sich beide nicht, obwohl sie beide in Greifswald studiert haben. Und der Gesellius musste aber dann weg aus Greifswald, weil er sich duelliert hatte. Erwähne ich deshalb, weil wir ja zum Thema Duelle und so schon öfter gesprochen haben. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo das quasi so einfach Teil einer Biografie ist. Also er muss aus Greifswald weg, weil er halt sich duelliert hat.
Wie es halt so passiert.
Genau, in manchen Kreisen.
Ja.
Der dritte Arzt, um den es jetzt gehen wird, und der ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit, das war der Schweizer Arzt Joseph-Antoine Roussel. Der hat in Genf gelebt und der hat weniger so als praktizierender Arzt gearbeitet, sondern der hat sich darauf spezialisiert, medizinische Geräte zu erfinden, die er dann verkaufen wollte. Und er hat erfolgreich eine Transfusion zwischen zwei Schwestern durchgeführt und hatte dann die Idee, dass er einen Apparat für das Militär entwickelt, den er dann dem Militär verkauft. Und er sagt dann eben, naja, ich habe einen Apparat entwickelt, mit dem man Bluttransfusionen durchführen kann, den man dann auf den Schlachtfeldern einsetzt, weil man dann mehr Soldaten überleben, die viel Blut verlieren. Und wenn mehr Soldaten überleben, hat man dann eben am Schlachtfeld auch einen Vorteil und deshalb ist quasi sein Verkaufsargument, dass er sich an die Militärs wendet und sagt, ihr solltet meinen Bluttransfusionsapparat kaufen. Und es war insofern gar nicht so weit hergeholt, weil es gab schon vereinzelt Bluttransfusionen, die man versucht hat oder mit denen man experimentiert hat während den Kriegen. Man muss nämlich auch sagen, dass zu dieser Zeit ja auch sehr viele Kriege stattfinden. Unter anderem zum Beispiel gibt es Berichte von Bluttransfusionen während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Und weshalb das gar nicht so unrealistisch war, das auch zu versuchen, war, wenn man sich nämlich diese Kriege anschaut, da habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden in einem Buch, da heißt es nämlich, dass man im Grunde genommen diese Kriege, die da stattfinden, Mitte des 19. Jahrhunderts, die hat man schon mit modernen Waffen geführt, aber noch unter vormodernen medizinischen Bedingungen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch kein Zufall, dass zu dem Zeitpunkt ja auch das Rote Kreuz eingeführt wird, weil man eben durch diese Schusswaffen zum Beispiel auch ganz viele eben auch so Verletzungen hat, wo Leute viel Blut verloren haben zum Beispiel. Der Roussel, der war dann auch mal 2 Jahre in Wien, um seinen Apparat zu perfektionieren und um seinen Transfusionsapparat zu verkaufen, ist er jetzt also durch die Lande getingelt und hat Transfusionen durchgeführt und wollte jetzt eben den Militärs in Europa zeigen, dass sie doch seinen Apparat kaufen sollen. Seine Tour führt ihn unter anderem nach St. Petersburg. Und in St. Petersburg, ich habe schon gesagt, der Gesellius lebt dort, da gab es jetzt einen Wettbewerb, bei dem Ärzte ihren Transfusionsapparat vorstellen sollten. Und die führten dann eben auch teilweise Lammbluttransfusionen durch und ein Komitee, das bestand aus Militärs unter anderem, die sollten jetzt also entscheiden, welcher Apparat gekauft werden sollte für das russische Militär. Sowohl der Gesellius und der Roussel haben da mitgemacht. Es gab ungefähr 20 Teilnehmer. Mitglieder der Jury waren dann zum Beispiel auch Mitglieder der königlichen Familie, es waren Minister dabei, Botschafter, aber eben auch medizinisches Personal war dabei. Also die haben sich dann letztendlich für den Roussel entschieden. Und da gibt es zum Beispiel auch Vorschläge, die der Gesellius zum Beispiel macht, dass da gibt es Bilder auch in einem seiner Bücher, wo er sagt, Soldaten sollten sich ein Lamm auf den Rücken schnallen, damit es immer verfügbar ist auf dem Schlachtfeld. Also sollten quasi immer so ein paar Soldaten mit Lämmern über die Schlachtfelder laufen, damit man eben schnell auch den Leuten das Blut zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ansonsten wurde es von dem Hassel vor allen Dingen gegen Tuberkulose verwendet, also gegen die Schwindsucht. Und wenn kein Lamm verfügbar war, dann konnte man laut Gesellius auch Hunde verwenden, um das Blut zu spenden. Wie man jetzt aber vielleicht auch gesehen hat, die drei, der Hasse, der Gesellius und der Roussel, die sind eigentlich Outsider. Also die sind jetzt, die arbeiten an keiner Klinik, die arbeiten, machen eigentlich keine echten Studien. Und von dort kommt jetzt natürlich schon Widerspruch. Also da gibt's, es gibt jetzt schon viele Ärzte, die sagen, Moment mal, also wir glauben nicht, dass eure Patienten, Patientinnen wegen eurer Therapie überlebt haben. Wir glauben, dass die entweder so, und so oder so geheilt worden wären oder die trotzdem überlebt haben, die einfach Glück hatten, dass ihr nicht genug Blut transferiert habt.
Ja.
Ein prominenter Kritiker dieser Lammbluttransfusionen war zum Beispiel der Leonard Landoy. Das war ein Pionier bei der Untersuchung von Blut und der Bluttransfusion. Er ist zum Beispiel einer der ersten, die sogenannte Agglutination beschrieben hat. Agglutination ist das Verkleben und Verklumpen von Blutkörpern.
Mhm.
Das hat er also in seinen Experimenten als einer der ersten beschrieben. Er wusste zwar noch nicht, warum das passiert. Das passiert dann erst später durch die Blutgruppenklassifikation. Die kannte er noch nicht, aber er hat zumindest zeigen können, dass es eben zu diesen Verklumpungen kommt. Und er hat eben auch gezeigt, dass wenn man das Blut von unterschiedlichen Tierarten mixt, dass da einfach immer diese Verklumpung stattfindet, die ja dann auch manchmal so platzen können. Das ist die sogenannte Hämolyse. Und nach seinen Studien sagt er eben, diese Lammbluttransfusionen, die sind komplett abzulehnen und die sind eher so ein tödliches Experiment, von dem man auf jeden Fall abraten muss.
Mhm.
Und das setzt sich dann auch bald durch, die Vorstellung, diese Lammbluttransfusionisten, die werden dann sozusagen so zu diesen vormodernen Alchemisten unter den Ärzten. Finden sich dann aber ab 1876 nur noch sehr vereinzelt und verschwinden dann erstmal. Allerdings, und das ist auch ein wichtiger Punkt, verschwindet gleichzeitig auch die Bluttransfusion. Also man hat dann eigentlich auch keine Bluttransfusion mehr zwischen zwei Menschen gemacht.
Mhm.
Man hat dann erstmal versucht, das Blut zu ersetzen durch andere Flüssigkeiten. Es gibt dann Experimente mit Milch oder mit anderen Flüssigkeiten. Auch nicht so besonders gut. Man hat dann allerdings vor allen Dingen Kochsalzlösungen verwendet, was dann eben weniger tödlich war.
Als Milch.
Man hat dann relativ intensiv in diesen Jahren Blut untersucht. Also Ende des 19. Jahrhunderts wurde Blut eben auch ein sehr wichtiges Objekt in den Wissenschaften. Und der Grundstein für die moderne Transfusionsmedizin, die legt dann der Wiener Arzt Karl Landsteiner. Der hat nämlich dann 1901 und 1902 die Blutgruppen entdeckt. Also das war quasi der eine Punkt, dass man die Blutgruppen entdeckt hat. Und mit der Zeit ging man dann eben auch von der direkten Transfusion über zur indirekten Transfusion, nämlich mittels der Blutkonserve. Und die Blutkonserve, die ersten, die man da verwendet, die gibt es so ab 1914, 1915. Mhm. Das wird dadurch möglich, dass man Natriumcitrat hinzufügt, was dann die Blutgerinnung verhindert. Und das führt dann wiederum eben zum Durchbruch des Blutspendewesens. Das gibt es dann seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der entscheidende Durchbruch dann, was die Bluttransfusion angeht, also zum einen, ich habe schon gesagt, Karl Landsteiner entdeckt dann die Blutgruppen und Reuben Ottenberg, der erfindet dann oder der entwickelt dann den Blutverträglichkeitstest 1907. Das heißt, vorher wird eben das Blut, die Blutverträglichkeit getestet und dann, wenn man den Test gemacht hat, dann kann man eben auch die Bluttransfusion durchführen. Der Hasse ist heute noch eine sehr bekannte Persönlichkeit, auch in Nordhausen. Es gibt nämlich eine Straße, die nach ihm benannt ist dort, und auch ein Denkmal, das man ihm im Park gebaut hat.
Ein Denkmal.
Die Hermine Krüger, die also angeblich die erste Person war, die mit diesem Lammbluttransfusion von ihm behandelt wurde und auch überlebt hat, die hat sich nicht nur vollständig erholt, sondern von der gehen wir davon aus, oder ich denke mal, die Quellenlage stimmt auch, die hat sich komplett erholt, hat geheiratet und ist 53 Jahre alt geworden. Also
ist jetzt auch nicht sehr alt. Aber wahrscheinlich nicht zurückzuführen auf das Lammblut.
Ja, und Richard, das war meine kurze Geschichte der Bluttransfusion mit einem speziellen Exkurs zum Rückfall in die Lammbluttransfusion, so ein kurzer Hype war, der 2 Jahre lang zu einigen 100 Lammbluttransfusionen in der Medizin geführt hat.
Sehr spannend. Auch so eine Geschichte, wo man heutzutage so zurückdenkt und sich so überlegt, einerseits, wie kurz es eigentlich ist, dass das überhaupt entwickelt worden ist, also 20. Jahrhundert eigentlich. Und andererseits denkt man sich auch, dass es überhaupt funktioniert hat, ist so fantastisch, oder? Also ja. Dass man, wenn du dir vorstellst, eben, und da kommt dann eben so eine Episode wie die Lammbluttransfusion auch dazu, wo man sich dann so denkt, was hier alles passiert sein muss, damit wir dann dort angelangt sind, wo wir jetzt sind.
Ja.
Es ist schon äußerst faszinierend. Eine Sache, die mir eingefallen ist,
ja.
Während dieser ganzen Folge, also ganz am Anfang eigentlich schon, aber ihr wollt, es war jetzt nicht so, dass es irgendwo reingepasst hat, aber du erinnerst dich ja, ich habe mal eine Folge gemacht über Halsted,
ja.
den Chirurgen. Und der ist ja auch bekannt dafür, dass er eine Mensch-zu-Mensch-Transfusion gemacht hat, von sich zu seiner Schwester, ja. Die ja im Sterben lag.
Sehr guter Punkt, das habe ich ja vergessen, genau. Ja.
Also geht auch als einer der frühesten, und der hat ja auch noch nicht gewusst, dass es die Blutgruppen gibt. Also der war da ja noch nicht, da war ja Landsteiner noch nicht.
Genau, der kommt dann erst 1901, 1902, wo das erfunden oder wo das entdeckt wird. Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich gelesen habe in dem Buch, wo es heißt, dass es erstaunlich wenig Todesfälle gab bei Mensch-zu-Mensch-Übertragungen, was wahrscheinlich damit zu erklären ist, dass die SpenderInnen meistens eben Verwandte waren und deshalb die Chance recht hoch war, dass die Blutgruppen gepasst haben.
Naja, entweder so oder es ist einfach nicht genug Blut übertragen worden,
genau. Um
wirklich einen Schaden anzurichten. Obwohl ich ja gar nicht weiß, wie viel falsches Blut muss man übertragen, damit wirklich Schaden angerichtet wird.
Naja. Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich, soweit ich das bei dem Roussel mitbekommen habe, waren diese Apparaturen relativ komplex, weil man doch einige Mühe hatte, dass keine Sauerstoffbläschen mit übertragen werden. Also dass da nicht irgendwo dann doch noch doch Luft mit reinkommt. Und das war wohl relativ schwierig.
Ja, Luft ist natürlich ungut.
Genau. Und was ich jetzt nicht erwähnt habe, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, also ethisch ist das auf ganz, ganz vielen Ebenen natürlich höchst problematisch. Zum einen, was die Tierethik betrifft, dass die da einfach mal so Lämmer nehmen und die Lämmer wurden dann natürlich auch geschlachtet. Also es war jetzt nicht so, dass die Lämmer nur kurz aufgeschnitten haben und dann wieder zugenäht haben, sondern die Lämmer wurden dann sozusagen danach geschlachtet. Es gab dann, der Hasse macht dann so Vorschläge, dass er sagt, naja, man sollte das nur dann machen, wenn man so 5, 6 Patientinnen hat, dass man quasi das Lamm so immer weitergibt. Und zum anderen ist es natürlich auch so ein Menschenexperiment, das da durchgeführt wird. Was natürlich auch ein Wahnsinn ist, was die da veranstaltet haben.
Ja, aber das ist halt die Geschichte der Medizin, gell? Also die moralisch fragwürdigen Dinge, die gemacht worden sind, damit wir jetzt da sind, wo wir sind, das, um eine Phrase hier zu verwenden, das geht ja auf keine Kuhhaut.
Das stimmt, ja.
Also das ist... Und weil ich von Kuh spreche, ich meine, wir haben ja auch über Impfungen gesprochen,
ja.
In einer Folge, die du gemacht hast, ähnlich fragwürdige moralische Entscheidungen, ethische. Aber ja, also gerade bei solchen Dingen gibt es eigentlich mehr oder weniger keine Entwicklungen, die nicht irgendwie ethisch fragwürdig waren. Also wo nicht Dinge gemacht worden sind, die ethisch fragwürdig waren, um dorthin zu kommen.
Das stimmt, ja. Wobei, was mich halt bei dieser Geschichte wirklich auch so fasziniert ist, dass wir eigentlich da zu einer Zeit sind, wo die Medizin schon viel weiter ist. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist eigentlich das medizinische Wissen schon viel weiter, als dass man da so eine Lammbluttransfusion machen würde.
Schade, es ist ja auch heutzutage so, dass wir, die moderne Medizin haben, aber es gibt genug andere Dinge, die nicht wissenschaftlich sind, aber die trotzdem verbreitet sind.
Ja, das stimmt.
Also wenn man sich das anschaut, dass wir heute in unserer aufgeklärten wissenschaftlichen Zeit noch mit solchen Dingen zu kämpfen haben, dann ist es nicht verwunderlich, dass es damals auch noch so war, ja, wo das zu diesem Zeitpunkt noch eine viel längere Tradition gehabt hat, dass man komische Dinge macht, die eigentlich schon überholt sind.
Falls du dich fragst, Richard, ob es da einen Themenvorschlag gab.
Ja.
Themenvorschlag gab es keinen. Aber ich habe ein Buch entdeckt, nämlich von Boel Berner. Und das Buch heißt Strange Bloods, The Rise and Fall of Lamp Blood Transfusion in the 19th Century.
Das war natürlich ein Titel, da hast du gedacht, das muss ich lesen.
Genau, ich dachte mir, das ist ein Titel, den muss ich lesen, das hört sich eigentlich nach einem Zeitsprung an. Und tatsächlich hat es ja auch so funktioniert. Und das Beste an dieser Geschichte ist Folgendes. Das Buch ist im Transkript Verlag erschienen, vor kurzem erst. Also das ist recht neu. Mhm. Und wer dieses Buch lesen will, es ist Open Access erschienen. Das heißt, es lässt sich in der Online-Version, also beziehungsweise in der PDF-Version, einfach runterladen.
Sehr schön. Geben wir einen Link irgendwie dann in die Shownotes, oder?
Genau, ja. Würde ich machen.
Sehr gut. Sehr gut. Schöne Geschichte. Ich würde sagen, würdig der 250. Ja. Medizingeschichte ist ja, haben wir ja jetzt auch schon einige Dinge gehabt.
Ja, stimmt.
Wir bauen oder basteln auch an dem Medizingeschichte-Flickenteppich, um bald alle Entwicklungen, die dafür sorgen, dass wir heutzutage so leben, wie wir leben, dargestellt zu haben. Hm. Ja. Ja gut, würdest du sagen, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder sollen wir einen Feedback-Hinweis-Blog machen?
Nee, mach mal einen Feedback-Hinweis-Blog. Ich glaube, die Geschichte ist lang genug und wir sollten auch die 250. Folge so beschließen wie die 249 vorher.
Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auf Twitter, da haben wir einen eigenen Account, persönlich sind wir auch dort, ich @Stormgrass, Daniel @Mestzner. Auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen, das haben wir ja vorher auch schon erwähnt. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach überall, wo es Podcasts gibt und man sie bewerten kann.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ihr findet auch den Link dazu in jeder Folge in den Shownotes. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, auch weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Tillmann, Nicola, Dirk, Susanne, Silvia, Sebastian, Julian, Ingo, Elisabeth, Nico, Henning, Alexander, David, Stefan, Anu, Martin, Florian, Oliver, Stefanie, Raphael, Yannick, Helen, Federico, Florian, Pflüger, Alexander, Tobias, Henry, Carsten, Martin, Oliver, Thomas, Nino, Heike, Philipp und Christine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der 250 angelangt. Wie fühlt sich das an, Richard?
Es fühlt sich im Grunde an wie jede andere Folge, ganz ehrlich. Ich meine, gut, 250, aber weißt du, nach der Folge ist vor der Folge. Ja. Also die 251 scharrt schon in den Startlöchern, wenn man so will. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.
Wobei, du hast gestern oder vorgestern ein Bild gepostet mit, was du jetzt am Wochenende lesen wirst. Ja. Und da war wohl keine Zeitsprunglektüre dabei. Also du bist da noch tiefenentspannt.
Ja, tja, das ist nicht das Einzige, was ich gelesen habe an dem Wochenende. Oder an den Wochenenden davor oder den Monaten, Jahren.
Ja, sehr gut.
Manche Folgen sind ja einige Zeit in the making.
Na gut. Da würde ich sagen, ja. Geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat.
Richtig, Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Also. Oh Gott, das ist wieder holprig. Wir müssen es nochmal machen, das ist ja furchtbar.
Okay.